Ja, herzlich willkommen zur 56. Folge von Zukunftslauschen. Und ja, ich weiß, wir haben uns etwas Zeit gelassen. Wir haben eine kleine längere Pause eingelegt, aber ihr habt ja schon gemerkt, dass wir gerade insgesamt an den Kommunikationsformaten unserer Bank arbeiten. Ihr habt sicherlich auch schon zweimal Volksbank im Dialog, vielleicht sogar dreimal schon verfolgt. Und wir wollen auch dieses Format natürlich in die thematischen Dinge so einbetten, dass wir alle quasi mit den Themen passend erreichen. Deswegen sind wir auch da nochmal in der Überplanung. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt schon mal drei Folgen wieder aufnehmen aus dem Themengebiet der digitalen Transformation oder insgesamt aus der Transformation. Und ja, ich begrüße jetzt hier gleich zwei meiner Gäste, die heute dabei sind. Und ich hoffe, dass sie sich von dem Heute-Morgen-Forum, was vor einigen Wochen war, jetzt auch langsam wieder erholt haben, den Osterurlaub hinter sich gebracht haben. Und freue mich, dass Marvin und Lars bei uns sind. Hallo Marvin, hallo Lars.
Hallo Christoph.
Hi Christoph.
Ja, bevor wir auch gleich in ein, wie ich so gerne sage, spannendes Thema, nämlich den Finanzfluss der Zukunft einsteigen. Marvin, was machst du bei uns im Haus?
Ich bin bei uns im Haus Zahlungsverkehrsberater, also quasi die Betreuung von Zahlungsverkehrsanfragen für unseren Firmenkunden. Und da sitze ich eigentlich ja genau am Finanzfluss selber dran.
Richtig, ganz nah. Und Lars?
Ich bin Treasury Manager, das heißt, ich verwalte die Eigenanlagen der Bank.
Guck mal, und diese zwei Themen in einem Podcast zu einem Thema sprechen zu lassen, finde ich schon wieder spannend. Und ja, wir legen auch gleich los. Ich sagte ja gerade, Finanzfluss der Zukunft. Und Ziel ist es mal, so ein Stück weit alle Kolleginnen und Kollegen darüber zu informieren. Und deswegen, Lars, an dich auch die erste Frage, so aus dem Treasury raus, modernes Liquiditätsmanagement. Was heißt das eigentlich für die Bank? Und am Ende des Tages dann auch, was heißt das für den Kunden? Kannst du mal etwas berichten?
Genau, also wenn man jetzt das Thema Liquiditätsmanagement hört, ist natürlich klar, das ist für die Banker kein neues Thema. Ich würde sagen, Liquiditätsmanagement ist eigentlich das zentrale Thema für eine Bank. Vielleicht noch neben Eigenkapital und Zinsrisiken. Und somit gibt es das Thema im Prinzip auch schon seit 150 Jahren. Jetzt war es allerdings in der Vergangenheit so, dass uns das eigentlich nicht so in der täglichen aktiven Steuerung groß bewegt hat. Also wir hatten ein Liquiditätspolster, was immer verfügbar war. Dadurch haben wir die aufsichtsrechtlich geforderten Kennzahlen immer leicht und locker erfüllt. Und es war eben auch für das tägliche Bankengeschäft, also für den Zahlungsverkehr, immer ausreichend Liquidität vorhanden. Und 2025 hat sich das etwas geändert. Wir sind also eigentlich in das Jahr noch reingegangen mit einem starken Liquiditätspolster. Dann hatten wir aber in dem Jahr ein sehr, sehr starkes Kreditwachstum und auch ein gutes Wachstum im Passivbereich, also im Bereich der Kundeneinlagen. Man muss aber sagen, dass das Wachstum der Kundeneinlagen eben nicht mit dem Wachstum der Kredite mitgehalten hat. Das heißt, wir haben eigentlich einige 100 Millionen € an Krediten rausgegeben, die wir nicht 1:1 über Kundeneinlagen refinanzieren konnten. Was bedeutet das dann für uns? Also auf der einen Seite konnten wir natürlich sagen, gut, wir haben ja dieses Liquiditätspolster. Es ist ja auch aus wirtschaftlicher Sicht durchaus sinnvoll, dass man kein allzu großes Polster hat. Das heißt, ein paar dieser 100 Millionen € konnten wir quasi durch das Abschmelzen dieses Polsters ausgleichen. Einen anderen Teil mussten wir allerdings ausgleichen dadurch, dass wir Geld an den Finanzmärkten aufnehmen. Das heißt, wir haben uns das Geld dann nicht bei den Kunden hier in der Region geliehen, sondern wir haben uns das Geld geliehen bei anderen Finanzmarktakteuren. In erster Linie natürlich bei der DZ-Bank. Das ist jetzt auch erstmal kein großes Problem. Also das Kreditwachstum ist ja für uns auch positiv. Wir verdienen da weiterhin dran Geld. Die Kunden haben einen Finanzierungsbedarf, den wir decken können. Also das ist an sich erstmal alles in Ordnung, aber es ist natürlich so, dass wenn wir uns das Geld an den Finanzmärkten leihen, dass wir da deutlich mehr Zinsen zahlen, als wir das im Kundengeschäft tun würden. Und da haben wir eben uns gefragt, was können wir eigentlich tun, um dem entgegenzuwirken? Und es hat sich im Laufe des Jahres so entwickelt, dass wir eben immer aktiver die Kennzahlen in der Liquidität steuern mussten. Das heißt, wir sind eigentlich aus einer Situation gekommen, wo wir das immer so laufen lassen konnten in den vergangenen Jahren, und es hat immer einigermaßen gepasst, oder es hat immer eigentlich sogar sehr auskömmlich gepasst. Und jetzt gerade im vergangenen Jahr war es so, dass wir teilweise schon wirklich täglich draufschauen mussten und eben dann Steuerungsmaßnahmen ergreifen mussten, also dass wir uns nochmal Geld bei der DZ-Bank leihen, dass wir nochmal Geld zur Bundesbank umbuchen und so weiter und so fort, um eben sicherzustellen, dass wir da nicht nur die aufsichtsrechtlichen Kennzahlen erfüllen. Das haben wir in den vergangenen Jahren immer leicht und locker geschafft, aber eben auch die selbst gesteckten Ambitionsniveaus. Wir sind da ja dann nochmal etwas, wir sind dann da ja nochmal etwas konservativer aufgestellt, als das jetzt die Aufsicht von uns direkt fordern würde. Und so sind wir auf die Idee gekommen, dass wir uns vielleicht mal mit anderen Kollegen zusammensetzen im Rahmen hier der DT, also im Projekt Finanzfluss der Zukunft, um uns zu überlegen, was erwarten die Kunden eigentlich im Thema Liquiditätsmanagement, was haben die also für Anforderungen an die Liquidität, was haben die für Anforderungen an Finanzierungen, an Ratenkäufe und so weiter und so fort, wie beeinflusst das also unser Liquiditätsmanagement und wie können wir uns da in Zukunft aufstellen. Und das ist im Prinzip das, was wir jetzt im vergangenen knapp halben Jahr schon entwickelt haben und wo wir auch weiter dran arbeiten.
Wow, das ist ja schon ein ziemlich komplexes Thema, auch wenn es schon richtig alt ist, wie du gerade gesagt hast. Aber da gibt es für mich noch ganz viele Begriffe drumherum, Marvin, die man, glaube ich, nochmal definieren müsste. Weil Lars sprach gerade schon an, dass der Kunde hat sich verändert. Und ja, vielleicht erklärst du auch nochmal ganz kurz die Begrifflichkeiten, die da so drumherum schwirren, die man dann auch so vielleicht in anderen Podcasts oder in einer Zeitung liest.
Ja, genau. Also uns ging es ja am Anfang genauso. Wir wurden ja auch quasi vor eine Projektidee gestellt mit den Begriffen Embedded Finance und New Payments. Und auch wir mussten uns erstmal erarbeiten, was ist das überhaupt? Und wo findet man da vielleicht eine Abgrenzung? Und um es relativ einfach zu machen, man ist ja sonst immer auf einer sehr hohen Flugebene und möchte mit möglichst vielen Fachbegriffen irgendwie um sich schmeißen. aber ist die Embedded Finance eigentlich nichts anderes als ein eingebundener Zahlungsverkehrsprozess über eine Schnittstelle mit einem Finanzdienstleister und da ganz einfach formuliert, genau da, wo ich gerade bin, im Online-Shop, beim Händler vor Ort, in meiner Banking-App sind die Prozesse so eingebunden, dass ich dort bezahlen, sparen, was auch immer kann. Also jegliche Zahlungsverkehrsprozesse oder Finanzprozesse am Point of Sale eingebunden. New Payments hingegen, wie der Name schon sagt, sind eigentlich jegliche moderne, neue Bezahlmöglichkeiten. Das heißt, mobiles Bezahlen mit dem Handy, Online-Shops, Vero natürlich da als großes Thema.
Das fiel mir auch ein.
Genau. Und da einfach der Schritt, dem Kunden irgendwo über neue Zahlungsmethoden das Bezahlen noch einfacher, noch komfortabler zu machen. Wir haben es ja in den letzten Wochen, Monaten schon oft gehört, die Next-Level-Kundenbank, der Kunde muss im Fokus stehen und das muss für den Kunden möglichst bequem sein. Und ja, der findige Zuhörer merkt vielleicht, dass es auch gar nicht so schwierig ist, das abzugrenzen, weil natürlich heißt ein Embedded Finance, wo ich halt einen Zahlungsverkehrsprozess eingebunden habe, auch, dass ich irgendwo da diesen New Payment Gedanken hinterhaben muss. und da ist es halt, vielleicht gar nicht der Anspruch, das voneinander abzugrenzen, sondern das miteinander Hand in Hand gehen zu lassen.
Ja, das ist ja, glaube ich, das, was Lars auch gerade meinte mit dem Thema Echtzeitüberweisung. Also auf einmal wird direkt und nicht mit einem Tag Versatz. Und das bedeutet ja untertägig, dass Konten überwacht werden müssen. Das ist ja schon, da sieht man mal, was das am Ende des Tages doch für eine Wirkung hat.
Hm? Genau. Ja, und im Zuge dessen haben wir natürlich, wie bereits gesagt, immer den Kunden im Blick gehabt und als erstes Ziel für uns gehabt, wir müssen überhaupt mal wissen, was wollen unsere Kunden? Lars hat es ja schon vorhin erwähnt, Liquiditätssteuerung für unseren Kunden, Zahlungsverkehr für unseren Kunden. Heißt, in dem Fall haben wir erst einmal Personas gebildet, wie beispielsweise unseren Logistikunternehmer Bernd. Und für diesen Unternehmer ist es dann zum Beispiel wichtig, schnelle und einfache Prozesse zu haben. Wir kennen alle unsere Kunden, die möchten sich nicht irgendwie mit komplexen Themen aufhalten. Das soll so schnell und so einfach wie möglich abgewickelt werden. Und das ist dann natürlich was, das müssen wir zwangsläufig in der Lösungsfindung berücksichtigen. Das heißt, wir müssen immer, egal was wir jetzt tun, und wir werden ja im zweiten Zyklus unseres Projekts jetzt mehr in die Lösungsfindung gehen, müssen wir immer im Hinterkopf behalten, was möchten eigentlich diese Personas, die wir erstellt haben? Und führt diese Lösung gerade dahin, dass unser Bernd am Ende glücklich ist und einfach einen coolen Prozess hat? Oder halsen wir dem dann nur wieder mehr Arbeit mit auf?
Das ist immer die gute Frage, ne? Also was will er eigentlich von uns und was halsen wir ihm auf? Das hört sich so negativ an, aber oftmals ist es ja der Fall. Und deswegen forscht er ja jetzt auch schon so früh. Lars, haben wir denn noch eine zweite Persona? Gibt es doch eine andere Richtung, wo wir auch hinschauen?
Ja, genau. Wir haben natürlich auch noch die Kundengruppe der institutionellen Kunden. Also da sehen wir Gemeinden, Kreisverwaltung, Stadtwerke, all solche Kunden, die also irgendwie eine institutionelle Form haben. Da ist die Struktur nochmal ganz anders. Also die sind natürlich erstmal näher an den Finanzmärkten dran. Die haben eine sehr hohe Einlagesumme. Oft ist das auch alles täglich fällig oder zumindest ein großer Teil des Gesamtengagements ist täglich fällig. Das heißt, sie könnten das theoretisch jeden Tag abziehen und tun das teilweise auch, weil die dann natürlich auch Zahlungsverpflichtungen nachkommen müssen von heute auf morgen, die dann eben bei uns im Liquiditätsmanagement tatsächlich dann auch mal Auswirkungen zeigen. Und bei diesen Kunden ist einfach die Frage, was haben die eigentlich für Anforderungen, zum Beispiel an weitere Produkte? Also sind die so zufrieden mit dem, was wir bieten, oder könnten die vielleicht mit anderen Produkten arbeiten, die für die mehr Zinsertrag bieten und für uns mehr Planungssicherheit? Das wäre so ein Gedanke. Und der andere Gedanke ist natürlich einfach auch, wie können wir noch mehr von diesen institutionellen Kunden kriegen? Grundsätzlich, teilweise ist es aus Risikomanagement für uns natürlich schwierig, weil das auch ein Klumpenrisiko bedeutet. Auf der anderen Seite haben diese Kunden eigentlich ein zu den anderen Kundengruppen, die wir haben, inverses Liquiditätsverhalten. Also wenn zur Monatsmitte zum Beispiel die Gewerbesteuer eingezogen wird, geht das ja vom Konto irgendeines Unternehmens, das jetzt vielleicht bei der Volksbank im Münsterland ist, geht dieses Geld also zu einer Gemeinde oder zu einem Kreis oder so. Und in dem Moment, in dem das Geld eingezogen wird, ist es aktuell bei uns meistens weg, weil diese institutionellen Kunden eben gerade nicht bei uns sind, sondern in erster Linie bei den Sparkassen. Und das wäre für uns eigentlich charmant, wenn wir die Kunden mehr dazu bewegen könnten, auch bei uns Zahlungsverkehrskonten zu halten, weil dann hätten wir diesen Liquiditätsabfluss, den wir normalerweise eben gegen Monatsmitte sehen, vielleicht etwas abgeschwächt und hätten natürlich insgesamt auch einfach mehr Einlagen. Also es würde uns doppelt helfen.
Ja, spannend. Welche zwei? Also wir reden hier über Embedded Finance und New Payments und eigentlich reden wir am Ende des Tages über Liquiditätssteuerung. Wer hätte das so zu Beginn gedacht? Aber kommen wir auch schon dazu, Marvin, vielleicht mal so aus diesem ersten Zyklus, den ihr jetzt so hinter euch gebracht habt, hast du schon ein Fazit zum jetzigen Zeitpunkt?
Ja, auf jeden Fall. Also zum jetzigen Zeitpunkt muss man dazu wirklich sagen, wir sind super im Zahlungsverkehr aufgestellt. Ich denke auch, Lars kann das spiegeln, es geht uns ja auch Richtung Liquiditätssteuerung. Ich glaube, LCR ist da die Kennzahl, die schon mal genannt wurde. Es geht uns, was das angeht, ja nicht schlecht und wir sind auch wirklich gut im Zahlungsverkehr aufgestellt. Wer sich jetzt aber ans Heute und Morgen Forum noch erinnert, an Dietmars Vortrag, wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir hier nicht zum Blockbuster werden. Die sagen, wir haben gerade ein ganz tolles Geschäftsmodell und das läuft super, ist aber vielleicht in 10 Jahren gar nicht mehr State of the Art, weil eben Fintechs und Neobanken nun mal auch nicht schlafen und uns vielleicht, was das eine oder andere angeht, im Zweifel überholen könnten. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass wir gucken, nicht nur, wie sind wir jetzt aufgestellt, sondern wie sieht es nochmal in 10 Jahren aus. Auch das war uns bei den Personas wichtig, dass wir Zukunftspersonas nochmal aufgestellt haben.
Ja.
Für 2025 und 2035.
So,
heute
so
und weit morgen. Weg. 2035 kommt schneller, als ein Sleep ist.
Ja, ich glaube, das
auch. Wir sollten vorbereitet sein. Deswegen, für uns ist halt wichtig, den Kunden da weiter irgendwie diese viel zitierte Überraschungskompetenz bieten zu können. Dass wir halt am Ende sagen, der hat vielleicht eine Herausforderung, die er jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hat, die 2035 aber relevant werden könnte. Und wir sprechen jetzt zumindest schon mal über eine Lösung. Ob wir die jetzt schon darstellen können oder erst in 10 Jahren, das ist ein anderes Thema. Das müssen wir jetzt selber noch erörtern. Aber zumindest sind wir dran, dass wir nicht der nächste Blockbuster werden und uns im Zweifel Netflix selber ins Haus holen.
Das freut mich zu hören. Es ist scheinbar was hängen geblieben. Ja, ich danke euch. Das war jetzt schon eine Viertelstunde, die wir über das Thema sprechen. Und wie gesagt, wir haben begonnen mit New Payments und am Ende des Tages sprechen wir über Netflix. Also das, um das vielleicht abzuschließen. Ich freue mich sehr, dass ihr da wart und dass ihr darüber berichtet habt und wünsche euch in eurem zweiten Zyklus zu dem Thema viel Erfolg. Vielleicht findet ihr eine Lösung oder vielleicht auch nur etwas, dass wir mehr Kompetenz ausstrahlen können, ne? Sowohl zu institutionellen Kunden wie auch zu unseren Firmenkunden. Und von daher danke ich euch, dass ihr da wart und wünsche euch ganz viel Erfolg und dann vielleicht zum Schluss nochmal, also nochmal am Ende des zweiten Zykluses, vielleicht schon mit einem Teil der Lösung. Aber erstmal einen schönen restlichen Tag euch beiden.
Vielen Danke, Christoph.
Dank, dass wir da sein durften.
Sehr gerne.
Falls es noch mal irgendwie aus der Mannschaft Fragen gibt oder so, die dürfen natürlich gerne auf die gesamte Projektgruppe zurückkommen. Im Zweifel auf Lars oder mich. Ich denke auch, Carina Beckmann wird sich da gerne Fragen annehmen. Und ja, wir freuen uns über jedes Feedback, was wir kriegen können.
Vielen Dank. Bis Dankeschön. Bald. Tschüss.
Bis dann. Tschüss. Ciao.